Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Haarausfall, brüchige Nägel, eingerissene Mundwinkel, Kurzatmigkeit bei Belastung, all das können Symptome für einen schlummernden Eisenmangel sein.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Eisenmangel ist der häufigste Mangel weltweit. Trotzdem wird er oft übersehen und gar nicht entdeckt. Auf vielfachen Wunsch gucken wir uns heute an, warum Eisen so wichtig ist, wer die Risikogruppen sind, welche Rolle Lactoferrin spielt und was es für Alternativen gibt.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Eisen gehört zu den Metallen und ist eines der am häufigsten verbreiteten Elemente auf unserer Erde. Und es ist ein lebenswichtiges und essentielles Spurenelement. Warum?
Also Eisen ist so verantwortlich für so, so viele Funktionen im Körper. Natürlich denkt man in erster Linie an Blutbildung und Transport von Sauerstoff im Körper, aber es ist wichtig für das Nervensystem, es unterstützt Muskeln und Gefäße, es ist wichtig fürs Immunsystem und es hat eine unglaubliche auch Wirkung im Bereich der Mitochondrien. Deswegen ist es auch so interessant, wenn wir auch noch mal gleich auch einschätzen, was sind Symptome des Eisenmangels, wie Müdigkeit oder auch, dass man schlapper ist im Muskelsystem. Es hängt auch damit zusammen, Eisen wird gebraucht für Mitochondrien. Mitochondrien sind zum Beispiel in den Muskeln sehr stark vertreten und im Herzmuskel und den Skelettmuskeln, aber auch im Haarfollikel. Das heißt, so viele Symptome des Eisenmangels wie Müdigkeit, Haarausfall sind nicht allein auf den Eisenmangel zu schieben, sondern auch auf eine mitochondriale Schlappheit. Und deswegen interessanterweise muss ich gerade auch an eine Patientin denken, behandle ich oft auch die Dinge parallel. Nicht nur den Eisenmangel, sondern auch zum Beispiel, dass man dann die Mitochondrien einschätzt oder was mit Q10 gleichzeitig macht. Weil das eine bedingt das andere. Und wenn man das auf dem Radar hat, das ist sehr, sehr innovativ und sehr hilfreich.
Vielleicht sagen wir gerade nochmal Mitochondrien, das sind die kleinen Kraftwerke unserer Zellen, ohne die geht nichts.
Genau, also die Mitochondrien sind eben nicht nur die Kraftwerke der Zellen, sie sind die Hauptfabrik der Eisenverwertung im Körper. Und das Eisen ist hier so essentiell, in den Mitochondrien gibt es eine Energie, quasi Fabrik, und das läuft über eine Elektronentransportkette, das nennt man eine Atmungskette. Und hier ist Eisen einfach wichtig. Also das sorgt dafür, dass die Elektronen besser fließen, um mehr Energie zu bilden. Also das ATP, das Adenosintriphosphat. Dann ist es wichtig für andere Abläufe innerhalb des Mitochondriums und dann auch die Hämsynthese für unser Blut selbst, die auch in den Mitochondrien stattfindet. Das heißt, beim Eisenmangel leiden die Mitochondrien zu allererst im Körper. Das heißt, die Energieproduktion bricht ein, der oxidative Stress nimmt zu, die Entzündungsdynamik nimmt zu und die Zellen altern auch schneller. Und deswegen sind auch besonders betroffen diese energiefordernden Organe wie Herz, Skelettmuskel und Gehirn. Und deswegen fühlt man sich dann auch so erschöpft. Man ist todmüde, man kann sich schlecht konzentrieren, man lädt nicht mehr richtig auf. Und das ist unglaublich wichtig. Und darüber hinaus wissen wir auch, dass Eisen auch so ein paar exotischere Jobs im Körper hat, die gar nicht so bekannt sind. Also zum Beispiel ist es beteiligt, die DNA zu synthetisieren im Zellkern. Das heißt, bei Eisenmangel ist auch die Zellregeneration behindert. Dann im richtigen Maß, und das ist jetzt wichtig, man darf auch nicht zu viel Eisen haben, schützt Eisen mit Enzymen die Zelle vor dem Angriff von freien Radikalen. Und dann ist es auch wichtig für die Hormonsynthese und Neurotransmittersynthese. Das heißt, bei Eisenmangel werden Schilddrüsenhormone und andere Signalstoffe nicht richtig gebildet. Also ein Eisenmangel macht dann auch die Schilddrüse schlapp. Und es ist auch wichtig für alles, was unsere Bindegewebestruktur erhält. Also die Kollagensynthese. Kollagen ist ja das Hauptpuzzlestück des Bindegewebes, die Kollagen-Typ-1-Fasern. Auch dafür brauchen wir Eisen. Das heißt, um jetzt ein Fazit zu geben, Eisen ist jetzt überhaupt kein isolierter Nährstoff. Es ist ein absoluter Teamplayer und es arbeitet vor allen Dingen am liebsten mit Vitamin C. Mhm. Vitamin C ist ganz wichtig für die Eisenaufnahme, aber auch mit anderen Nährstoffen wie Vitamin B12, Folsäure. Und deswegen ist der Mangel so extrem bedeutend.
Dann gucken wir uns doch jetzt mal die Risikogruppen an. Also ich weiß, dass wir Frauen ja oft einen Mangel haben an Eisen. Wer gehört noch zu den Risikogruppen?
Also Frauen, richtig, wegen Periode, Schwangerschaften, Stillzeiten. Leistungssportler können ein erhöhtes Risiko haben für Eisenmangel, eben weil ihre Mitochondrien auch so stark gefordert sind. Dann ganz klar bei vegetarisch-veganer Ernährung, bei häufigen Blutspendern und bei chronisch Kranken, weil chronische Erkrankungen, vor allen Dingen chronische Entzündungen, zum Beispiel Rheumatismus, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, viel, viel Eisen verbrauchen oder zum Beispiel nach einer Operation mit einhergehendem Blutverlust, wenn man vielleicht hämorrhoidale Blutungen hat, immer mal wieder einen kleinen Blutverlust hat und natürlich Kinder im Wachstum. Und auch Babys, die nicht gestillt werden. Ja, das ist ja auch so interessant, wie die Muttermilch so ein unglaubliches Versorgungsinstrument ist. Und die Muttermilch hat ja zum Beispiel nachts oder abends ist das besser, weil da mehr Melatonin vermittelt wird, damit das Kind besser schläft. Mhm. Das ist auch so faszinierend. Deswegen, das muss man auch wissen, dass das gerade für die Kleinen auch ein relevanter Faktor ist. Deswegen gibt es auch viele Jugendliche, die ganz müde da hängen und das liegt an einem nicht erkannten Eisenmangel. Und wenn die dann sehr einseitig essen, nur Käsebrot oder so, dann kann das schon mal auch zu Kosten der Energie, der Schilddrüse und so weiter gehen.
Jetzt haben wir eben schon gehört, dass Eisenmangel unsere Energiegewinnung stört oder gar nicht stattfinden lässt. Was sind denn noch so typische Symptome, die ich habe, wenn ich einen Eisenmangel habe?
Also was man wirklich eindrucksvoll oft bemerkt, ist Konzentrationsprobleme oder auch Restless Legs. Also bei unruhigen Beinen sollte man immer an Eisenmangel denken und natürlich auch Magnesiummangel oder B-Vitamine, aber Eisenmangel ist ein klassischer Symptomauslöser von unruhigen Beinen. Auch ein unruhiger Herzschlag, Herzklopfen kann durch Eisenmangel bedingt sein. Die Leistungen sind schlechter, nicht nur jetzt vom geistigen Level, sondern auch beim Leistungssport und auch die Hautqualität und die Nagelqualität, also so rissige Nägel, ein blasses Hautbild und dass man auch infektlabil ist. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist der Fakt, dass Eisenmangel sogar auch die Periodenbeschwerden, Schmerzen, Krämpfe signifikant verschlimmern kann.
Wie finde ich denn raus, ob ich einen Eisenmangel habe? Ne, weil mit vielen Symptomen wird man ja wach, beziehungsweise man hat die dauerhaft und weiß gar nicht, dass das ein Eisenmangel sein kann. Wenn ich das jetzt noch nicht krass körperlich spüre, geht das nur übers Blutbild? Und welche Werte sind dann wichtig? Da gibt es ja, glaube ich, zwei.
Ja, es gibt einige Werte. Und zwar, das ist auch jetzt wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Man sollte eben nicht nur den Eisenwert abfragen. Das ist leider ein Fehler, der oft gemacht wird, weil wir brauchen vor allen Dingen den Ferritinwert, also den Eisenspeicherwert und auch das Hämoglobin. Deswegen lohnt es sich immer so ein bisschen in einem Paket zu schauen, wie ist das Blutbild, wie ist das Ferritin. Und auch andere Marker würde ich empfehlen zu checken, wie zum Beispiel Werte wie Transferinsättigung, löslicher Transferinrezeptor. Das sind jetzt eher Anmerkungen aus der Medizinpraxis, aber so entsteht dann ein rundes Bild. Und was auch interessant ist, ich messe immer auch die Entzündungsmarker parallel mit, denn bei einer Entzündung können sich Ferritinwerte auch künstlich erhöhen, dass man eigentlich einen Mangel hat, aber weil das Ferritin gleichzeitig so ein akute Phaseprotein ist, was quasi rausgeht und kämpft, wenn eine akute Infektion ist, könnte es sein, dass der Wert fälschlicherweise zu hoch ist. Und ich würde es wirklich klassisch über eine Blutentnahme machen in der Praxis des Vertrauens. Und das ist einfach die absolute Basis.
Und wo liegt der Unterschied zwischen einem leichten Eisenmangel und einer Anämie. Also wenn zu wenig rote Blutkörperchen da sind, die den Sauerstoff im Blut transportieren, dann ist es ja schon richtig schlimm, oder?
Ja, es gibt also verschiedene Abstufungen. Latent ist ein Eisenmangel, wenn vor allen Dingen der Eisenspeicher, das Ferritin, sinkt. Und dann hat man aber oft noch, auch wenn der Speicher schon etwas geleert ist, noch im Blut genug Eisen zur Verfügung, um rote Blutkörperchen zu bilden. Also hier ist die Blutbildung noch in Ordnung, aber es gibt schon die ersten funktionellen Beschwerden wie Müdigkeit, Leistungsschwäche, Konzentrationsstörung oder Hautbild wird schlechter. Nächste Zündstufe ist dann wirklich ein funktioneller Eisenmangel. Das heißt, die rote Blutkörperchenbildung ist gestört. Die Körperzellen werden nicht mehr ausreichend mit Eisen versorgt und deswegen ist es wirklich auch eine sauerstoffdefizitäre Situation. Hier kann man eigentlich auch schon von einer Erkrankung, also Anämie, sprechen. Und wichtig ist, dass man alles in Bezug nimmt. Also den Hämoglobinwert, ist der in Ordnung, ist er nicht in Ordnung? Wenn der Hämoglobinwert noch im Normbereich liegt, aber der Speichereisenwert schon komplett leer ist, es ist dann die nächste Form, eine ausgeprägte Eisenmangelanämie. Das ist die schwerste Form des Eisenmangels. Also wenn wirklich die Eisenspeicher leer sind und auch die Hämoglobinwerte entsprechend schlecht. Also ne, wir haben verschiedene Abstufungen. Um die Schwere einzuschätzen, braucht man vor allen Dingen den Hämoglobinwert. Der entscheidet, ob eine schwere Anämie vorliegt. Aber was auch interessant ist, die Ferritinwerte, die Eisenspeicherwerte, werden oft gesagt, 15 wäre so die unterste Grenze. Also ich muss sagen, viele Frauen oder Menschen haben schon ab 30, 40 Symptome eines latenten Eisenmangelproblems. Insofern sind die Normwerte für den Eisenspeicher noch mal ein bisschen kritischer zu bewerten. Und ich sehe sehr viele Menschen in der Praxis, die mit katastrophal schlechten Ferritinwerten unterwegs sind. Und deswegen ist dann auch kein Wunder, wenn man müde ist.
Dazu hatten wir auch ganz, ganz viele Hörermails und unter anderem auch von Lea. Und ich kann das aus meiner Erfahrung auch sagen, dass sich die Referenzwerte zwischen 15 und 130 irgendwo befinden. Und mein Wert lag bei 25. Und die Hausärztin sagte dann, es sei alles okay. Und die Erfahrung hat Lea nämlich auch gemacht. Und sie fragt dann nämlich, was ist denn dann normal? Also wo sollte man dann wirklich anfangen zu substituieren beziehungsweise seine Ernährung dann dementsprechend umzustellen?
Also ich finde, es ist ein guter Wert, wenn man sich so zwischen 60 bis 90 bis 100 bewegt. Ja? Mhm. Aber jetzt unter 50, 40, 30, also ich würde auch schon bei einem Wert von 30, 40 substituieren, aber dann nicht zu lange und ausgewogen, natürlich kontrolliert. Man will halt wirklich nicht zu viel Eisen im Körper haben, aber auch nicht zu wenig. Das ist der Spagat. Man muss es auch immer abhängig machen von der klinischen Beschwerdesymptomatik der Menschen. Mhm. Aber ein Eisenspeicher von 15, 25, 30 ist nach innovativem medizinischem Denken eindeutig zu wenig. Und wenn man sich in so einem Range bewegt zwischen 60, 90, 100, dann ist man weit davon entfernt, zu viel Eisen im Körper zu haben und ist nicht in einer Mangelsituation. Aber man kriegt das auch schnell mit, ne? Wenn die Haut besser ist, wenn die Nägel stärker werden und wenn man vor allen Dingen nicht vernachlässigt, gleichzeitig Vitamin C einzunehmen. Das ist ja auch so ein Punkt. Die Leute denken, ich esse eine Kiwi und esse ein bisschen Zitrone im Wasser, bin gut mit Vitamin C versorgt. Es ist leider nicht so. Also wenn man zum Beispiel merkt, dass man anfällig ist für trockene Haut, für so ein bisschen Reibeisenhaut und leichter blaue Flecke kriegt oder müde ist, sind alles Zeichen für einen latenten Vitamin-C-Mangel. Und weil die Vitamin-C-Messung so aufwendig ist, das muss man quasi mit gefrorenem Material abnehmen, ist das extrem schwierig. Aber als ich mal eine Zeit hatte, wo ich sehr nah an einem Labor meine Praxis hatte, die das messen konnten, ich war verblüfft, wie viele Menschen einen Vitamin-C-Mangel haben. Und das ist eben so wichtig. Du brauchst genug Vitamin C, auch um eine gute Eisenverwertung im Körper zu haben. Und da ist auch ein, glaube ich, viel größerer Mangel, weil den Menschen einfach nicht klar ist, wie wichtig Vitamin C ist. Übrigens auch für gesundes Altern und weil dann manchmal auch je nach Studie, die du rausziehst, gesagt wird, Vitamin C ist total überschätzt. Ja, es ist quasi leicht überschätzbar, wenn man es nur reduziert auf die Prävention von Erkältung. Da ist Vitamin C nicht unbedingt das Super-Deluxe-Vitamin, aber es verkürzt die Erkältungsdauer und es hat solche eklatanten Wirkungen auf allein die Kollagensynthese, die 15% unseres Körpers baut, nochmal das Kollagen. Insofern darf Vitamin C nie vernachlässigt werden, weder aus der Ernährung und da müsste man auch noch viel, viel mehr Bewusstsein schaffen, wie wichtig Vitamin C ist.
Das machen wir und zwar widmen wir dem Thema Vitamin C auch eine eigene Folge. Ist schon in Planung.
Sehr gut, sehr gut.
Dann kommen wir jetzt mal zur Dosis von Eisen. Wie viel brauchen wir denn? Der weibliche Körper ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als der männliche.
Ja, Männer brauchen ein bisschen weniger als Frauen und den aktuellen Empfehlungen sollten Männer ca. 10 Milligramm am Tag aufnehmen. Bei Frauen sind es deutlich mehr. Da liegt der Bedarf vor allen Dingen wegen der Monatsblutung bei etwa 15 Milligramm pro Tag. Nach der Menopause wird es etwas weniger und bei Schwangeren steigt der Bedarf erheblich an bis auf die doppelte Menge mit 30 Milligramm. Und auch nochmal ganz wichtig, bei veganer, vegetarischer Ernährung sollte man wirklich diesen Eisenspeicher und diese Eisenwerte streng kontrollieren lassen und auch bei Bedarf substituieren. Und auch stillende Frauen brauchen natürlich wie Schwangere erheblich mehr. Auch chronische entzündliche Erkrankungen, was ich eingangs sagte, auch profitieren immer davon. Genauso Menschen mit chronischen Infektionen. Es gibt ja auch Infektionen wie chronische Borrelienerkrankungen. Ne? Diese ganzen chronischen Infekte verbrauchen viel Eisen im Körper. Und da ist es clever, immer zu schauen, wie ist der Wert und dann mal passagier ergänzen. Also ein Tipp, den ich zum Beispiel für Frauen habe, die noch in der Menstruation sind. Wenn man den guten Eisenwert erreicht hat, dann ist mein Tipp, dass man in den Tagen, von den Tagen, eine Eisensubstitution macht. Eisensubstitution optimal noch kombiniert mit Lactoferrin und auch die Ernährung entsprechend anpasst, dann kommt man nicht mehr so leicht in einen Mangel. Und das ist eigentlich der beste Rat, den ich jetzt heute geben kann.
Lactoferrin kommen wir gleich noch zu. Wann ist die Einnahme von Eisen nicht sinnvoll? Das gibt's ja auch.
Richtig. Eisen ist super wichtig, es hat aber einen wichtigen Nachteil. Es kann schlechte Bakterien eskortieren, also auch noch so richtig unterstützen. Mhm. Krankmachende Bakterien. Also denn viele Bakterien, Parasiten und Viren brauchen Eisen, um sich köstlich zu vermehren, um sich bei uns gemütlich zu machen. Und das Problem bei einem Infekt, regelt der Körper das Eisen runter, damit die Keime sich nicht so gemütlich machen können, nicht weiter wachsen können. Das heißt, das Eisen wird zwar im Darm aufgenommen, aber es schafft es nicht mehr so gut ins Blut. Und dadurch haben wir auch offiziell vielleicht genug Eisen im Körper, bei einer Entzündung aber nicht mehr so an den richtigen Stellen. Und deswegen auch noch eine wichtige Information: bei einer Infektion wie einer akuten Grippe ist es besser, kein Eisen zu supplementieren, weil dadurch die Infektion erstmal im Akutfall weiter gestützt werden kann. Und hier kann man dann auch wiederum an andere Möglichkeiten denken, wie Lactoferrin. Lactoferrin ist quasi wie so ein Bodyguard oder ein Eisendieb. Ja, das guckt überall, wo kriege ich Eisen her? Und ist dann auch eine schöne Ergänzung in einer Eisentherapie. Und warum ich Lactoferrin inzwischen sehr, sehr schätze, ist, es hat zugleich antimikrobielle Eigenschaften. Also wirkt gerade auch gut bei Menschen mit chronischen Infekten. Und es wird sehr gut vertragen. Und man muss dann natürlich auch bestimmte Dinge berücksichtigen, wie einen guten Reinheitsgehalt von mindestens 95% ist so ein Schlagwort. Aber können wir gleich ja mal drauf eingehen.
Genau, das Lactoferrin taucht nämlich jetzt wirklich überall immer wieder auf und es wird so als sanfte Eisenalternative beworben oder auch als Immunsystembooster. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, aber auch in einer anderen Podcast-Folge mal, dass du das selbst auch für dich entdeckt hast. Was ist es denn genau und wann ist es das richtige Mittel, Lactoferrin?
Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen flexiblen Bodyguard. Das bindet Eisen, es kann die Bakterien ausbremsen, also es wirkt wirklich antibakteriell. und es unterstützt auch das Immunsystem und es wirkt auch antientzündlich. Und viele Menschen mit einem chronischen Eisenmangel haben auch entzündliche Themen. Insofern ist gerade diese Kombination aus einer Eisentherapie mit Lactoferin-Unterstützung oder auch Lactoferin als Unterstützung bei entzündlich-chronischen Prozessen mit Eisenmangelsymptomatik sehr, sehr, sehr diskussionswürdig. Das Lactoferin kommt prinzipiell sogar in der Muttermilch vor. Es ist auch quasi im angeborenen Immunsystem ein Player. Es ist ein multifunktionales Protein. Und das Gute, es wirkt wirklich nur gegen krankmachende Bakterien, zum Beispiel im Darm, und nicht gegen gesunde Bakterien. Insofern ist es da eine gute Ergänzung. Und es gibt wirklich Daten, die gezeigt haben, gerade bei Schwangeren, bei denen Lactoferrin den Hämoglobin und den Eisenspeicherwert Ferritin verbessert hat und teilweise mit deutlich weniger Nebenwirkungen als klassische Eisenpräparate. Man muss aber auch sagen, derzeit ist die Datenlage auch noch in gewissermaßen heterogen. Man sieht Lactoferrin eher als ergänzende Strategie, nicht als alleinige Eisensubstitution. Aber ich halte es für ein interessantes Tool, wenn man jetzt auch keinen Eisenmangel hat, aber mit chronischen Infekten kämpft und nicht zu hohe Eisenwerte hat, dass man es auch hier ergänzen kann. Und es ist also aber jetzt nicht die optimale Variante, wenn ich jetzt eine riesige Eisenmangelanämie habe, also Ferritin ist unten, Hämoglobin ist unten, dann nur mit Lactoferin zu arbeiten. Ne? Und was ich auch interessant finde, ist, dass es auch auf bestimmte Immunzellen wirkt und auch die antioxidative Kapazität verbessert. Also das ist einfach auch wieder ein Indiz dafür, wie stark es antientzündlich wirkt. Und deswegen auch interessanterweise wird es inzwischen untersucht bei Menschen nicht nur mit Infektlabilität, sondern auch bei Diabetes und metabolischen Syndromen, weil das sind ja auch alles Entzündungskrankheitsbilder.
Wo kommt denn Lactoferin vor? Muttermilch wissen wir jetzt, aber das ist ja nichts, was wir mal eben so griffbereit haben. Wo kommt es noch vor?
Nicht wirklich. Nee. Genau. Also in Speichel, in Tränenflüssigkeit, in Samenflüssigkeit.
Aber das trinke ich ja auch nicht.
Ne? Und Muttermilch ist auch ein großes Thema bei Sportlern. Also das Kolostrum, ne, ist ja eine Möglichkeit, Lactoferin zuzuführen. Und eigentlich muss man dann schon in der Regel auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen, Kolostrum oder Lactoferin in Form von Kapseln oder Tabletten, die magenresistent sind, also magensaftresistent sind und wo auch wirklich transparent und seriös der Reinheitsgrad bestimmt wird. Weil davon hängt auch die Bioaktivität im Körper ab. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man grundsätzlich bei Nahrungsergänzung sehr, sehr kritisch hinterfragen muss, wie ist die Transparenz des Herstellers und wie ist der wirkliche Reinheitsanspruch, weil alle schreiben da Premium und Reinheit und so weiter und so fort. Es gibt auch welche, die schreiben Made in Germany, dabei sind die Rohstoffe gar nicht aus Made in Germany. Es ist ein Dschungel. Und deswegen würde ich da wirklich sehr, sehr, sehr die Lupe auspacken.
Eisen hat einen riesengroßen Nachteil. Es kann Verstopfung machen, Magenschmerzen, Durchfall. Also die Nebenwirkungen sind ja doch recht ordentlich. Was gibt's denn für eine Alternative zum klassischen Eisen, die das nicht haben?
Also es gibt wirklich bessere verträgliche Formen. Ich muss auch wirklich sagen, das ist leicht zu vermuten, weil ich ein blasses Wesen bin, dass ich natürlich auch schon viele Phasen mit schwerem Eisenmangel durchgemacht habe und da auch früher mal bei manchen Tabletten wirklich gedacht habe, das geht überhaupt nicht, es gar nicht geschafft habe. Man hat inzwischen andere Formen, die wirklich besser verträglich sind, zum Beispiel chelatierte Formen wie Eisenbisglycinat. Die können nicht nur besser verträglich sein, sondern werden auch effizienter aufgenommen und dadurch braucht man auch nicht so viele Tabletten und auch nicht eine höhere Dosis. Es gibt auch andere, zum Beispiel Polysaccharid-Eisenkomplexe, Eisen mit succinierten Milchproteinen oder auch modernere formulieren wie sucrosomales Eisen. Das soll die Aufnahme verbessern, Nebenwirkungen reduzieren. Ich muss sagen, ich komme auch sehr, sehr gut klar mit Eisen, das aus sogenannten Curryblättern gewonnen wird. Also das sind die aromatischen Blätter des Currybaums. Jetzt nicht das Gewürz Curry oder Kurkuma, ist ein Riesenunterschied. Und das ist eine natürliche Eisenquelle. Und dieses Curry-Eisen ist eine der wenigen pflanzlichen Möglichkeiten, um an Eisen zu kommen. Und das ist etwas, was ich so bei latenter Unterversorgung oder bei auch Eisenmangel, bei auch Frauen jetzt, die sich vegetarisch ernähren, vegan ernähren und mit höherem Bedarf unterwegs sind, sehr empfehle, weil ich selber weiß, dass man es sehr, sehr gut verträgt. Also ich glaube, ich habe schon alle Eisentabletten, die man kriegen kann, in der Apotheke und auch vieles ausprobiert. Und mit so einem Eisenpräparat in Kombi mit Lactoferrin komme ich sehr, sehr gut aus. Jetzt zum Beispiel nehme ich wenig Eisen, aber ich nehme auch schon ein paar Mal in der Woche mal ein Lactoferrin, einfach auch um meinen Ferritinwert ausreichend hochzuhalten. Also muss ich auch immer ein bisschen nachhelfen, ne? Über die Ernährung, aber auch über die Ergänzung.
Was machen wir denn, wenn auch selbst bei Curryferrin Verstopfung besteht?
Genau, das war ja deine Frage mit der Verstopfung. Hier würde ich ganz klar sagen, von der Ernährung schauen, dass man nicht noch zusätzliche Stopfkost zuführt. Also Stopfkost ist Banane, Brot, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten, Schokolade. Ein gutes Mittel, um dagegen zu halten aus der Ernährung, sind zum Beispiel auch getrocknete Pflaumen, ne, Joghurt und auch solche Sachen wie Magnesiumcitrat. Das hat ja als Nebenwirkung eine eher stuhlweich machende Folge. Insofern kann man das ganz gut kombinieren. Eisen, vielleicht pflanzliches Eisen, in Kombination mit Vitamin C und dass man dann aber noch Magnesiumcitrat einnimmt, um den Stuhl ein bisschen aufzulockern.
Ja, okay, jetzt hatten wir Curryblatt oder Curryferrin. Es gibt ja noch mehr pflanzliche Eisenauffüller als Nahrungsergänzungsmittel. Welche empfiehlst du da oder welche gibt es?
Also was ich ganz klar empfehle, ist die Petersilie als ganz ehrliche Eisenquelle, natürlich jetzt nicht so viel Eisen wie ein Steak, dann ganz durchgebraten. Nee, aber auch Hanfprotein, Hanfsamen, dann gibt es die Spirulina-Alge, die hat mehr Eisen als Tofu, Chlorella-Algen, Gerstengras und auch Moringa. Ja, Moringa hat auch Eisen und Vitamin C. Das sind eigentlich die so relevantesten pflanzlich betonten Eisenquellen.
Moringa ist der sogenannte Meerrettichbaum.
Richtig.
Wen es interessiert.
Ja, und sehr, sehr, sehr geschätzt in der asiatischen Medizin. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen. Also sich öffnen für das, was funktioniert. Übrigens in der chinesischen Medizin ist es ja so, dass man der Arzt dafür Sorge trägt, dass man gesund bleibt. Also der Arzt kriegt quasi wie einen monatlichen Obolus, dass der Mensch gesund bleibt. Man geht zum Arzt, um gesund zu bleiben. Und wir in der hiesigen leider Medizintradition kommen immer so am meisten erst dann zum Zuge, wenn irgendwas schon juckt, kratzt oder in den Brunnen gefallen ist. Es muss dringend anders werden.
Ja, bei uns ist es Symptombekämpfung und nicht Ursachenbekämpfung, ne? Also, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt.
Ja, ja, die Ursachen, die Liebe dazu, sich mit Ursachen zu beschäftigen und nicht nur alles zuzukleistern, das geht verloren. Übrigens im Hippokratischen Eid, ne, steht ja auch, dass man den Menschen nicht schaden soll. Und Hippokrates war auch ein großer Kämpfer dafür, dass man auch, was die Natur zu bieten hat, berücksichtigt. Und da sehe ich gerade so eine Sorge, dass wir so vieles verlernen und auch gar nicht mehr so ernst nehmen. Eigentlich ein Jammer, weil das auch eine sehr menschenwürdige, kostensparende und zugewandte Art ist der Medizin. Natürlich muss man wissen, wann, wo, wie, was. Aber ich bin ja eine Brückenbauerin zwischen der klassischen Medizin und dem ganzheitlichen Kontext. Und gerade solche Sachen wie Moringa, klar braucht man da eine tolle Qualität. Aber wollte nochmal so einen Impuls setzen, der uns nachdenklich machen sollte, wie wichtig es ist, diesen Bezug zur Natur nicht zu verlieren.
Da sind wir schon bei den Nahrungsmitteln. Dein Spezialgebiet, die Ernährung, wo ist denn Eisen drin und wie viel brauchen wir davon am Tag?
Also ganz klar muss man hier sagen, tierische Lebensmittel haben hier einen Pluspunkt, weil sie besser verfügbares Eisen haben und auch deutlich mehr. Jetzt jeder ist ein Obelix, und vor allen Dingen auch Leber ist nicht jeder gerne. Ich bin jetzt kein Freund von Leber. Viele werden denken, oh, ich liebe Leber. Ich könnte da 3 Äpfel noch mit drauf packen und ich würde es trotzdem nicht so mögen. Oder Eier sind eine sehr, sehr gute, auch eine tierische Alternative. Pflanzlich muss man sagen, wie gesagt, mit deutlichen Abstrichen, aber da sind Quellen, wie ich schon sagte, die Petersilie, Hülsenfrüchte, Haferflocken, Quinoa, Kürbiskerne, Spinat, Hirse, Tofu, Tempeh und getrocknete Datteln. Das sind jetzt alles keine Muskelplayer im Sinne von Eisenmammuts, aber ein bisschen kommt da schon zusammen. Und man muss einfach sagen, die Bioverfügbarkeit ist bei tierischen Lebensmitteln deutlich größer. Und beim Fleisch hat zum Beispiel auch Rindfleisch einen hohen Eisenanteil. Die Innereien, Leber ist natürlich da der Spitzenreiter. Was auch noch interessant ist, Sesamsamen und Sesammus. Tahini ist auch eine schöne Eisenquelle. Und Weizenkleie ist auch ein sehr, sehr eisenreiches Lebensmittel. Wird unterschätzt. Und man kann ja auch Gomasio nutzen. Kennst du Gomasio?
Nein, was ist das?
Das ist quasi ein Sesamsalz. Also wie wenn man Sesam mit Salz kombiniert. Das macht einen schönen Geschmack an Speisen. Und so peppt man das auch nebenbei auf. Und ich finde es so interessant, wenn man feststellt, wie der Körper einem Signale sendet, was er braucht. Also, dass ich im Moment auch eher so einen Hunger manchmal habe nach bestimmten Sachen oder denke, naja, Hanfsamen, Kürbiskerne wäre jetzt mal eine gute Maßnahme. Das ist oder dass ich auch mehr Datteln esse als früher. Und Datteln sind auch ein Eisenträger. Insofern, es ist wirklich faszinierend.
Da habe ich einen schönen Dattel-Frischkäse mit Pinienkernen drin. Das Rezept gebe ich dir gleich mal an. Da wirst du dich auch drüber freuen.
Aber das klingt fantastisch. Das klingt fantastisch.
Der ist wirklich lecker, ja.
Super. Nee, übrigens auch Spinat, Mangold und Brennnessel und Pistazien sind auch noch schöne Eisenquellen. Und wer Aprikosen getrocknet mag, ist für mich auch eine schöne Sache. Dann am besten ungeschwefelt, ist auch ein bisschen Eisen drin. Aber wichtig ist, dass das pflanzliche Eisen oft durch Oxalate, Phytate gehemmt wird und die Aufnahme steigt bis zu 5-fach, wenn man es mit Vitamin C reichen Lebensmitteln kombiniert oder mit einem Schluck Zitronenwasser oder auch einer Nahrungsergänzung. Also Kiwi, Zitrusfrüchte, Brokkoli, frische Kräuter, die gehören unbedingt damit dabei.
Und mir fällt gerade ein, dass Aprikosen, gerade die getrockneten Aprikosen, auch wunderbar für den Stuhlgang sind.
Absolut.
Neben den Pflaumen. Ja, also haben wir da auch gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja. Und man sollte natürlich, wenn man jetzt eine Tasse Kaffee trinkt, wirkt ja auch Verstopfung entgegen, aber man sollte Tee, Kaffee und Milchprodukte nicht in Zusammenhang mit der Eisenaufnahme verbinden, weil das die Resorption massiv hemmt. Ich glaube, das ist zwar schon den meisten sicherlich vertraut, aber hier ist eine ganz wichtige Anmerkung. Und die eisenreiche Ernährung ist jetzt auch nicht nur entweder oder. Die beste Strategie ist vermutlich wie immer Vielfalt und individuell schauen, was zu einem passt. Und daran denken, dass man einfach nicht nur den Sauerstofftransport im Körper verbessert, sondern die Mitochondrien stärkt. Und wenn wir an unsere Folge über Longevity zurückdenken, haben wir ja auch gelernt, hoffentlich, wie elementar wichtig die Mitochondrien sind für gesundes Altern. Insofern, das hängt alles wieder zusammen.
Na, dann wollen wir bei der Einnahme ja auch alles richtig machen, weil ich ganz oft gelesen habe, auf den Eisenpräparatpackungen steht drauf, am besten morgens direkt auf nüchternen Magen die Eisentablette nehmen, auch Lactoferrin. Wenn ich dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später frühstücke und einen Joghurt, also ein Dogfleck-Frühstück mache und dazu einen Kaffee trinke, Passt das dann oder muss ich da den Abstand doch noch größer machen, wenn wir sagen, dass Milchprodukte auch nicht ganz so cool sind und Kaffee auch nicht?
Also halbe Stunde würde ich mindestens warten, wenn ich einen Kaffee mit Milch trinke oder ein milchreiches Lebensmittel. Ich muss sagen, Lactoferrin geht bei mir auch wirklich nüchtern oder man nimmt es auch noch mal kurz vorm Schlafen gehen. Aber ich persönlich nehme meine Eisentabletten wirklich zum Essen. Mhm. Also ich möchte meinen Magen, der freut sich lieber, wenn da ein bisschen was drin ist. Und ich kriege damit meine Eisenwerte auch gepusht und beflügelt, ja.
Wenn wir Eisentabletten zum Essen nehmen, können wir damit dann auch wiederum gleichzeitig die Verstopfung so ein bisschen regulieren oder hat das keinen Zusammenhang?
Ich glaube, das ist individuell.
Mhm. Das
kann
also
man nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, wenn man auch parallel auf eine ausreichende Trinkmenge achtet, ist das auch ein wichtiger Fakt.
Mhm. Sind denn dann Eiseninfusionen besser als die Tabletten?
Also nicht in Bezug auf Verstopfung. Und man muss hier ganz klar sagen, es kommt wirklich drauf an. Es gibt Situationen, in denen eine Eiseninfusion wirklich überlegen sein kann. Und zwar bei einem sehr, sehr schweren Eisenmangel und bei einer schweren Eisenmangelanämie. Oder wenn jemand massive Unverträglichkeiten hat oder keine ausreichende Wirkung von oralen Präparaten. Das kann ja sein, dass der Darm das nicht gut aufnimmt. Es kommt ja nicht darauf an, dass du jetzt irgendeine Kapsel schluckst, sondern es kommt ja darauf an, was nimmt der Körper auf. Dann kann natürlich das auch von Vorteil sein bei Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, bei Zöliakie oder auch bei Zustand nach Magenoperationen. Hier ist nämlich die orale Aufnahme einfach, weil entzündete Resorptionsfläche oder fehlende Resorptionsfläche gestört. Und auch bei Erkrankungen mit einem hohen Eisenverbrauch, also wenn man massive Regelblutungen hat, bei einer schweren Nierenerkrankung, bei Herzinsuffizienz oder wenn man sagt, der Mensch muss jetzt ein bisschen schnell gepäppelt werden vor einer größeren Operation, in der Schwangerschaft bei extremem Haarausfall oder so riesige Unruhe. Man muss sagen, was wären denn die Vorteile einer Infusion? Erstens mal, man füllt den Speicher schnell auf. Wir haben ja oft schon nach einer Infusion, zwei Infusionen, einen Anstieg über 100, wenn nicht noch höher. Der Magen-Darm-Trakt wird nicht arbeiten müssen. Es ist oft besser verträglich. Aber man muss auch ganz klar die Risikonutzen-Abwägung machen. Also es gibt richtige, auch schwere Nebenwirkungen. Sehr selten, aber ernst ist eine Eisenallergie. Also das ist wie ein allergischer Zwischenfall.
Mhm. Und wie würde sich der äußern?
Ein allergischer Schock. Ja, also dass man es nicht verträgt. Also eine richtige allergische Reaktion, die von leicht bis schwer sein kann und die ist sehr selten, aber die kann dann eben auch mal ernster sein. Es ist natürlich eine teurere Sache, weil es muss in der Arztpraxis gemacht werden. Man hat die Kosten für die Infusion, man hat das Personal, was das monitoren muss. Und der Körper kann dieses überschüssige Eisen nicht aktiv so ausscheiden. Das heißt, man hat erstmal einen hohen Speicher, was auf der einen Seite gut ist, aber zu hoch will man nicht haben. Das heißt, die Infusionen sind kein Allheilmittel und sie sind aus meiner Sicht bei einem Eisenmangel nicht die immer erste Wahl, auf keinen Fall. Sondern ich würde immer so eine solide, substanzielle Reihenfolge einhalten. Erstmal die Ursache klären, wo kommt der Eisenmangel her? Ist es eine starke Regelblutung? Ist es ein Darmphänomen? Ist es ernährungsbedingt? Wie kommt man weiter mit einer optimierten Ernährung, mit einer Vitamin-C-Gabe, Eisengabe, Lactoferingabe? Und dann bei einem unzureichenden Erfolg und auch starken Symptomen kann man eine Eiseninfusion erwägen. Und dann würde ich aber eine moderne Eiseninfusion machen. Auch da gibt es Unterschiede in den Präparaten. Und die zeichnen sich, muss man auch wirklich sagen, durch eine deutlich bessere Verträglichkeit aus und sind risikoärmer, also auf dem Boden von Carboxymaltose. Und dann muss ich auch sagen, würde ich niemals eine Infusion setzen, ohne frische, genaue Blutwerte von dem Menschen gesehen zu haben. Also wie sieht es aus mit dem Hämoglobin? Was macht das Ferritin? Was macht die Transferinsättigung? Und dann auch direkt danach schauen, wie hoch ist der Eisenanstieg, dass man einfach da nicht ohne Grund noch eine Eiseninfusion und noch eine Eiseninfusion gibt, ohne genau zu sehen, wie springt der diejenige an. Ne? Mhm. Also wie gesagt, jetzt keine Angst vor Eiseninfusion, aber so einen gewissen Respekt und nicht inflationär, sondern individuell. Ich kenne aber wirklich Fälle, auch gerade eine Patientin, die hatte massive Monatsblutungen, die kam erstmal nie ohne Eiseninfusion auf einen guten Range. Und dann war sehr, sehr interessant, als ich sie dann auf ihre gesamten Mängel getestet hatte. Die hatte auch einen Q10-Mangel, die hatte einen Selenmangel, die hatte einen Jodmangel, also viele Mängel gleichzeitig. Und wir haben dann angefangen, Q10 zu ergänzen plus Eisen. In dem Fall war es, glaube ich, auch ein pflanzliches Eisen mit Curryblatt und Lactoferrin. Hat sie das jetzt im Griff und sie hält die Werte wunderbar und sie hatte so viel Haare verloren, dass sie sich schon kaum noch aus dem Haus traute und es hat sich alles geregelt. In dem Fall war es aber dann auch am Anfang gut mit den Infusionen zu arbeiten, aber sie hatte immer noch nicht die Nuss geknackt. Wie kommt sie denn davon los? Es hat sich immer wieder irgendwann so runtergezogen, ihr Eisenwert. Und sie hat aber auch jetzt ihre Ernährung ein bisschen angepasst und kommt damit jetzt sehr gut klar. Also lange Rede, langer Sinn, es ist individuell.
Wenn wir jetzt schon über den Eisenwert und Eisenspeicher sprechen, bei der Recherche zu dieser Folge habe ich was Interessantes gefunden, eine Studie aus 2020, wo rausgefunden wurde, wer zu viel Eisen im Blut hat, lebt kürzer. Wie würdest du das einordnen?
Ja, da ist auch was dran. Wie gesagt, Eisen ist dieses sensible Gleichgewicht zu halten. Es darf nicht zu wenig werden, aber auch nicht zu viel, weil man dann wiederum zu stark Oxidation ankurbelt. Und was oft übersehen wird, ist der Fakt, es gibt eine auch erblich bedingte Erkrankung, die Hämochromatose, die ist gar nicht so selten. Das heißt, so von 1000 Leuten, wenn das wahrscheinlich 2 bis 3 haben. Und dann speichert man Eisen und kann es nicht genug abbauen. Und hier könnte eine Gefahr darin liegen, wenn eine Frau eine Hämochromatose hat, ist der Eisenspeicher natürlich erhöht und vielleicht durch die Monatsblutung wird dann diese Hämochromatose lange verkappt. Ja, man kommt da erstmal gar nicht drauf. Deswegen sollte man auch, wenn die Periode nicht mehr stattfindet, den Eisenspeicher meiner Meinung nach kontrollieren lassen, um zu schauen, ist der Ferritinwert zu hoch. Die Hämochromatose ist übrigens auch ein Punkt, warum ich bei meinen männlichen Patienten immer auch bei allen den Ferritinwert messe, weil unerkannt führt diese Hämochromatose zu Diabetes mellitus, zu Fettleber, zu Zirrhose, zu Osteoporose, zu Makuladegeneration. Also ist eine Zündschnur für so viele Erkrankungen und man kann sie sehr gut behandeln. Also die Therapie der Hämochromatose ist der klassische Aderlass. Und das ist einfach auch nochmal heute ein wichtiger Appell, dass es auch eine Eisenspeichererkrankung gibt und die sollte man auch bedenken und die sollte auch Teil der Prävention sein. Und hier ist Ferritin der erste Marker, den man abnimmt und wenn der in wiederholten Messungen auffällig ist, dann macht man einen Gentest und den zahlt auch jede Kasse.
Interessant.
Noch zahlt den jede Kasse. Das muss man ja auch sagen. Ne?
Das muss man immer dazu sagen, noch. Anne, ich habe unsere Hörer-E-Mails durchforstet und Hörerin Katharina hat uns von einem sehr interessanten Phänomen geschrieben. Vielen Dank, Katharina, für deine Nachricht. Nämlich, dass sie ihren Eisenmangel nach der Trennung von ihrem Partner als stärker empfunden hat. Gibt es da denn diesen psychologischen Effekt?
Ja, das ist belegt. Und zwar, das ist dann eben nicht nur ein psychologischer Effekt, sondern ein psychoneuroimmunologischer Effekt. Und Eisenmangel kann durch Stress wirklich verschlimmerte Symptome auslösen. Denn Stress stört gerade den Stoffwechsel auch in der Zelle, verlangsamt die Nährstoffverarbeitung und das kann den Eisenmangel noch verstärken. Und da gibt es auch ganz faszinierende Abläufe in den Zellen, also zum Beispiel steht den Zellen im Gehirn und in den Mitochondrien nicht mehr richtig Eisen zur Verfügung und dadurch verschlimmern sich die Symptome wie Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, innere Unruhe, Haarausfall, depressive Verstimmungen und so weiter. Also das ist ganz, ganz, ganz enorm. Und auch Stress stört zum Beispiel die Nährstoffaufnahme von Eisen im Darm. Wir haben dann auch noch einen erhöhten Verbrauch im Körper von Eisen bei Stress. Und dann kann ja natürlich auch sein, wenn jetzt jemand unter Stress unregelmäßiger isst, ja, oder mehr Kaffee trinkt, dann nimmt er noch weniger Eisen auf. Also das ist interessant und es ist wissenschaftlich belegt und ja.
Ja, ein wahnsinnig weites Feld und ein spannendes Thema.
Absolut.
Vielen Dank, Anne. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
Ja, ich danke ebenso und danke an alle fürs fleißige Zuhören. Empfehlen Sie alle bitte diesen wichtigen Podcast weiter an Freunde, Bekannte, Familie, alle, die am Herzen liegen. Es ist so wichtig, dass dieses Wissen unter die Menschen kommt.
Und abonniert uns gerne auf RTL Plus oder wo auch immer ihr uns zuhört. Die nächste Folge ist dann wieder eine Sprechstunde für eure Fragen. Schreibt gerne an podcast@docfleck.com und dann hören wir uns nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.